Die Nachrichten. Alle bekloppt geworden. Zum Wetter. Heute zeitweise wolkig, zeitweise sonnig. Herzlich willkommen zur Episode 32 von Erwachsen, der Podcast. Bekannt aus Social Media habe ich mir jetzt aufgeschrieben, nehmen wir jetzt mal als neues Slogan. Wir, das sind Ute
und Christoph.
Und wir sitzen wieder im Küchenradio Niedersachsen.
Ja, heimelig bei Pizzabrötchen.
Pizzabrötchen.
Naja, so fast.
So ähnlich. Ja. Genau, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir haben schon mal lecker gegessen an diesem Sonntag, an dem wir ausnahmsweise mal aufnehmen.
Mhm.
Das tun wir nämlich sonst nicht, aber heute ist Wahltag und wir waren schon brav wählen. Ich habe sogar ein Beweisfoto gemacht.
Mhm. Das habe ich noch gar nicht gesehen übrigens. Aber ich vertraue dir auch ohne Foto.
Ich habe es auch noch nicht vorgezeigt. Und wie ihr hören könnt, bin ich erkältet.
Ja.
Ich hatte ja gehofft, Ute würde den Hauptpart übernehmen, aber nein, sie grinst mich an über die Mikrofone hinweg.
Ich weiß, dass er es trotzdem kann, weil ich war nämlich die ganze Woche krank und matsch und bin auch erst so seit Freitag wieder auf diesem Planeten angekommen und ja, bin eher so dabei.
Okay.
Natürlich mit dir dabei. Mit
mir, auch da bin ich ja zufrieden.
Ja.
Also wirklich, ja. Ja, entschuldigt, wir haben auch wieder Post oder Zuschriften gehabt. Vielen Dank an Jochen wieder einmal. Vielen Dank. Und Nadine hat eine Frage gestellt. Und da frage ich doch mal gleich eine Expertin, eine empirische Expertin, nämlich meinen Konterpart Ute.
Ach, ich?
Ja, und zwar hat Nadine die Frage gestellt, ob sich in der Pubertät das Immunsystem der Kinder verändert. Wie sind denn da deine Erkenntnisse?
Ja, also würde ich meinen, ja. Also meine Erkenntnisse so als Mutter zweier Pubertiere kann ich sagen, schon. Und ich bin froh darüber.
Moment mal, kannst du das noch genauer erklären?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Weil wir haben, das ist ganz witzig, wir haben jetzt am Wochenende, gestern haben wir in alten Fotodateien gekramt,
ja.
Ich brauchte Fotos. Wir sind gerade dabei, etwas vorzubereiten in der Familie für ein großes Event, ein güldenes. Meine Eltern haben goldene Hochzeit. Und somit bin ich ein bisschen in die Katakomben abgestiegen, ins Archiv. Und da kam es mir wieder, wie infektanfällig besonders meine ältere Tochter war. Also unser Begleiter war stets und ständig der Pariboy. Das ist ein Inhalationsgerät, wo wir sehr eng mit dem wir sehr eng verbandelt waren, weil sie ständig irgendwie krank war. Und Kindergartenzeit, Grundschulzeit, es war immer irgendwas Infektmäßiges unterwegs. Und dann gab es einen Wendepunkt, wo es stabiler wurde.
Ja. Ach, zum Guten hat sich das verändert.
Ja, bei uns hat sich das zum Guten geändert. Ja. Nicht mehr so infektanfällig.
Okay.
Ja, mit Eintritt der Pubertät kann man auch sagen, ja.
Ja.
Genau, also wahrscheinlich haben die dann vorher alles abgenascht, was so abzunaschen ist.
Möglich.
Ja, und dann wurden sie resistenter. Ja, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, das sind jetzt einfach meine Eindrücke, aber du bist ja der Wissenschafts-Crack.
Ich weiß nur, wo es steht.
Ja? Du weißt, wo es steht.
Zu viel der Ehre, ich weiß nur, wo es steht. Ja, ich glaube aber Nadine hat das tatsächlich genau andersherum gemeint, ob die Kinder mit der Pubertät infektanfälliger werden.
Ah, nee, das kann ich jetzt aus meiner Sicht so nicht.
Das ist interessant, dass du das eben anders schildern kannst. Also es geht also in beide Richtungen offenbar.
Mhm.
Und natürlich habe ich unsere Wissenschaftsmaschine gefragt, scienceos.ai, guckt gerne mal dahin. Schöne Grüße an Henry. Und ja, schreibt die KI, das Immunsystem verändert sich während der Pubertät. Ein zentraler Aspekt ist die sogenannte thymische Involution. Klingt das wichtig?
Thymische,
ne?
Ja.
Thymische. Thymisch könnte irgendwas mit
Drüse.
Drüse sein, zum Beispiel, genau. Oder aber hier.
Mhm.
Also Hals. Den Hals oder die Ja, doch, das ist die Thymusdrüse. Darum geht es. Die
Thymusdrüse. Genau.
Eine Drüse.
Ja. Drüse.
Genau. Mir war das Wort gerade weg, wo man immer Angina drin hat. Ne?
Du meinst die Rachenmandeln.
Dankeschön, die Mandeln meinte ich.
Ja, die hatte ich ja gerade.
Ja, eben.
Deswegen weiß ich ja.
Ja, eben.
Also, ich habe sie ja noch.
Also die Mandeln. Die thymische Involution, ich habe sie auch noch also zum Teil.
Zum Teil? Mhm. Einseitig.
Mein Kinderarzt hat immer gesagt, bei dir sind die nachgewachsen. Keine Ahnung. Okay. Also zurück zum Immunsystem der Jugendlichen, die thymische Involution, also bei der die Thymusdrüse, oh, was ist das ein Wort?
Es ist wirklich.
Thymusdrüse. Ja. Ein
Zungenbrecher.
Y, ein U und ein Ü. Mhm. Die ist für die Produktion von T-Lymphozyten verantwortlich. Die beginnt nach der Pubertät zu schrumpfen. Und diese T-Lymphozyten, wissen wir noch, Abwehrzellen.
Das ist doch die Polizei, oder nicht?
Sozusagen, genau. Mhm. Und dies, natürlich, wenn diese Drüse schrumpft, führt das zu einer Abnahme bei der Produktion neuer T-Zellen und einer geringeren Effektivität bestehender T-Zellen, was die Immunantwort beeinflussen kann.
Mhm. Okay.
So steht es erstmal hier. Das heißt, aber ja, heißt ja nicht in, beeinflussen heißt ja nicht in jedem Fall schlechter, oder?
Nö.
Genau, und darüber hinaus andere hormonelle Veränderungen, sexuelle Steroidhormone wie Östrogen und Testosteron, modulieren die Immunantwort, was auch zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Immunerkrankungen führen kann.
Mhm. Ah ja, dann
vielleicht ja, sind die Mädels ja im Vorteil.
Ja, das starke Geschlecht.
Denn Nadine hat einen Sohn und darüber reden wir gerade.
Ah, siehst du mal.
Siehst du mal.
Das muss man auch noch mit berücksichtigen, ob Männlein oder Weiblein.
Es scheint so, es scheint so, genau. Mm. Und dann eben auch Stress, der während der Pubertät häufig auftritt.
Ja. Für alle Beteiligten. Ja,
genau.
Mehr oder weniger.
Dieser Stress kann natürlich auch das Immunsystem beeinflussen. Das hatten wir hier auch schon, wenn du dich erinnerst, mit dem Urlaubsbeginn und dann werden die Leute krank.
Ja,
ja?
Genau.
Weil dann eben diese Stressantwort, die Unterdrückung des Immunsystems dann weggeht. Und plötzlich blub.
Bricht es aus, ne?
Ja. Genau. Ja, und diese thymische Involution, ich muss unbedingt mal nachgucken, was eine Involution ist. Revolution kenne ich, Evolution kenne ich. Unbedingt mal.
Also eine Veränderung im Innenprozess, würde ich jetzt mal so platt
könnte man so sagen.
Übersetzen.
Genau.
Ja.
Ja. Also die Antwort ist eben tatsächlich ja, die liebe Nadine, das Immunsystem des Menschen verändert sich mit der Pubertät. Aus den Gründen, die ich jetzt hier so vorgelesen habe. Ich weiß, wo es steht, wie gesagt. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir bei den Kindern offenbar unterschiedliche Reaktionen.
Ja.
Tja. Gut, dann vielen Dank für die Frage.
Ja, danke an dich, Nadine.
An Nadine.
Und Grüße aus der Küche.
Jochen hat nochmal was zum DeepSeek gefragt. Weil er diesem Phänomen auch gegenüberstand, also diesen neuen Chatbot. Es gibt gar nicht so viel Neues zu erzählen, außer dass dieser Chatbot auf Platz 1 auch in den deutschen Charts rangierte, inzwischen nicht mehr. Und es gibt eine ganze Menge Bedenken dazu. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Offenbar kommt noch hinzu, dass Nutzereingaben bis hin zu den Tastatureingaben gespeichert werden.
Okay.
Darüber wird man auch informiert bei den Datenschutzhinweisen, aber die Art und Weise, wie Tastatureingaben vorgenommen werden, wird auch gespeichert. Das ergibt dann Muster. Also ob du mit der linken oder rechten Hand den Buchstaben L tippst vielleicht oder solchen Sachen.
Was?
Das kann
man auch auslesen?
Ja, mit solchen Mustern kann man mit Hilfe von KI Nutzerprofile erstellen und dann wiedererkennen. Das ist
schräg.
Echt noch bedenklich. Ne?
Ja, finde genau. Ich auch.
Dann gibt es mit der Sicherheit Probleme, also sogenannte Keylogger. Das sind sozusagen Programme, die schneiden mit, wenn du dein Passwort eingibst. Mhm. Die können zwar nicht sehen, was du da eintippst, aber die können Geräusche registrieren, die können Druck registrieren und da über Muster dann auch versuchen, dein Passwort zu erkennen. Will man alles nicht haben, oder?
Nö, will man alles nicht.
Also liebe Kinder, wenn ihr könnt, lasst die Finger von dem Ding. Ne?
Ich brauche das nicht.
Ja.
Nö.
Und dann ist mir noch ein Gedanke zugetragen worden zu unserer, wir sind jetzt ja noch beim Rückblick auf die letzte Episode, zu der Evolution der Männer, weil die Frauen sie ausgewählt haben. Ute grinst.
Das muss ich erstmal gerade sacken lassen. Worauf möchtest du hinaus?
Wir hatten doch die Erkenntnis, dass die Männer und Frauen sich unterschiedlich entwickelt haben in den letzten 100 Jahren. Mhm. Die Männer haben mehr zu den größeren, kräftigen.
Ach ja,
genau. Und wir hatten da herausgefunden,
ja, ich verstehe.
Women Power hat dazu geführt, weil sie diese Männer bevorzugt auswählen.
Ja, genau. Als potenziellen Familienoberhaupt und Erzeuger,
ja, Beschützer,
Nachkommen,
Ernährer Beschützer. Und alles sowas. Hm?
Ja, genau. Deswegen sind Männer schon evolutionär 2-3 Zentimeter.
Vier sogar
gewesen, ne? Mhm. Ja. Schon gewachsen.
Genau, mehr gewachsen als die Frauen in der Zeit. Genau.
Ja.
Und das führt also zu dem Schluss, diese Männer wurden bevorzugt ausgewählt von den Frauen. Ich hatte darüber gesprochen, dass für mich wieder mal klar wird, am Ende entscheiden immer die Frauen, was passiert.
Ja.
Ja. Interessanterweise hat sich aber kein bestimmter Frauentyp herausgebildet in diesen 100 Jahren.
Ja, sieht die Männer, die alles mit was geht. Ist das die Schlussfolgerung?
Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken. Ja.
Ja.
Also, das ist jetzt deine Schlussfolgerung. Die Männer nehmen mit, was geht. Oder andersrum, sie haben halt nichts zu sagen.
Ja, oder so. Das kann auch sein. Ja, interessant, wie man das so sehen möchte. Ne? Also es hat sich, aber auch Männer sind ja bunt gemischt in allem. So. Und so ist es ja bei Frauen auch.
Es geht ja hier um den statistischen Wert.
Ja.
Es hat sich also ein statistischer Ken herausgebildet, aber keine statistische Barbie.
Okay.
Das sagt einiges über Ken.
Ja, genau. Sehr schön. Das hast du nochmal nachrecherchiert, ja?
Das ist ein Gedanke. Ich bin gefragt worden, auch in einer Nachricht, warum die Männer sich nicht auch die Frauen sich nicht auch verändert haben in diese Richtung.
Und habe ich darüber nachgedacht. Impulse, die da kommen.
Ja. Ja. Habe ich darüber nachgedacht und komme zu dem Schluss, weil die Frauen wählen.
Ja, okay. Ja, ja.
Genau.
Das ist sehr nett. Ja, aber danke auch zu dem Impuls. Also so funktioniert das einfach, ne?
Genau.
Dass man dann auch nochmal ein Feedback kriegt von außen.
Genau.
Und dann nochmal in andere Gedankengänge kommt. Ne?
Ja. Ja. Und genauso, wir haben ja über Online-Dating gesprochen, mehrmals hier in diesem kleinen Theater. Und da habe ich eine Nachricht bekommen und da steht drin: Online-Dating, ich interessiere mich nicht für eine Nachtstände. Dann habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet das?
Ja, da hast du es auflösen können, Nachtstände.
Das ist eine schlechte Übersetzung von One-Night-Stand.
Ach, das ist schon niedlich. Nachtstände. Das heißt Once quasi,
One-Night-Stand.
Eine Nachtstände. Jetzt komme ich drauf, ja. Hast du lange drüber nachgrübeln müssen oder kam es dir relativ zügig?
Ich beschäftige mich schon länger mit schlecht übersetzten Texten.
Oh.
Weil auch daran erkennt man ja die Fakes beim Online-Dating.
Ja, das stimmt.
Und das ist hier so ein wunderschönes Beispiel. Weil
könnte so ein Fake sein.
Das ist durchaus so ein Fake.
Ja.
Also, das, wie gesagt, eine interessante Übersetzung für One-Night-Stand, eine Nachtstände.
Ja.
Aber, na gut. Ja, das so viel zum Rückblick von der letzten Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer kleinen Einleitung. Und heute geht es ja um interessante Themen. Also, ich werde gleich darüber sprechen, wo der Techno erfunden wurde.
Da bin ich auch gespannt.
Ja.
Also, ich weiß ja, wer den erfunden hat. Das kann nur eine gewesen sein.
Wovon reden wir? Von Dr. Motte oder von wem reden wir?
Nee, als ich die Vorschau gesehen habe hier und das Programm, da kam mir sofort Marusha.
Ah, okay.
Also, das war so meine...
Ja, lass dich mal
in
überraschen.
Den 90ern. Ja, ich bin gespannt.
Genau. Ute spricht über Bakterienalarm. Darüber bin ich auch schon gespannt, was das ist.
Das ist ja ganz schön abgehandelt.
Dann sprechen wir über die Attraktivität oder eben nicht von Männern.
Ja.
Und es gibt auch wieder Nachrichten, auch wenn es wieder nicht ganz einfach war.
Hast du gute Nachrichten raussuchen können?
Ich habe schon sehr, sehr unterschiedliche und auch wieder unterhaltsame Nachrichten finden können.
Ja, das finde ich gut. Dann übernimmst du das heute von mir auch, weil ich habe den Blick nicht gehabt dafür.
Ja. Genau. Also, Willst du anfangen? Was ist los in deinem Leben?
Ich bin ganz schnell damit durch eigentlich, was jetzt die Woche, wie gesagt, war ich irgendwie völlig out of order. Mich haben die Bakterien angesprungen. Meine Schwachstelle sind einfach noch die verbliebenen Mandeln.
Ja.
Und wenn ich, erst waren die Kinder krank, wie so viele andere Menschen jetzt auch gerade aktuell, ne, wie du jetzt auch,
ja, kann man ja hören.
Hm. Einen Infekt hattest, ja, obwohl es steht hier gut.
Ja. Durch die Nase zu sprechen.
Durch die Nase, genau. Und ja, ich bin einfach mit einer Angina mal die Woche ausgestiegen und habe fleißig meinen Penicillin genascht und Gott sei Dank gibt es ja immer schnell Besserung und Linderung. Ja, und von daher. Und zu wenig Zeit, sie geht zu schnell vorbei. Einfach. Dieser Zeitpunkt zur Prüfung, der rückt immer näher. Und ich denke, warum hat der Tag nur 24 Stunden? So, weil ich das Gefühl habe, es läuft alles so weg. So, die Zeit. Aber ich bin eisern dabei und vergrabe mich in den Büchern und versuche auch diese ganzen Informationen in mein Gedächtnis zu speichern.
Ich bin sehr beeindruckt.
Das werden wir sehen.
Neben all dem, was du sonst so tust, auch noch machst. Und ich biete dir ja öffentlich auf dem Sender ein Workshop-Wochenende an, wenn du das möchtest. Weil ich erinnere mich gut an meine eigene Prüfung und also wenn du magst.
Mhm. Auf alle Fälle bin ich ja auch dankbar, ich habe dich das letzte Mal angesprochen, ob du mir nicht schon mal so hypnotisch suggerieren kannst, dass ich dieses Zeugnis in der Hand halte und so ein bisschen in die Entspannung auch gehen kann. So. Weil ich merke schon, dass ich das ganz schön aufregend finde. Mhm. Ja, so Prüfungen. Mhm. Und ja, deswegen, da bin ich richtig dankbar, dass du sagst, klar, mache ich.
Mache ich auch.
Mhm. Machst du auch.
Genau, jetzt weiß ich auch, womit du deine Zeit verbracht hast.
Ja.
Weil das war gerade noch meine Frage, wenn man krank ist, hat man ja plötzlich Zeit. Ne? Dann liegt man so rum und der Kopf, was ist mit dem Kopf?
So. Ja, der Kopf arbeitet natürlich, aber der arbeitet einigermaßen und der Körper kann aber nicht so, wie der Kopf will. Und das stresst auch tierisch. Aber ich habe mir einfach die Erlaubnis gegeben, mich entsprechend auszuruhen einfach und dem nachzugehen, was gerade der Impuls ist. Und dieser kleine Mistkerl, der sich dann immer wieder, oder Mistbiene, oder was weiß ich, was sich da immer wieder meldet im Hirn.
Ja.
Du musst aber und du kannst jetzt hier nicht und mach mal und die Zeit rennt und du hast noch dies und das und jenes.
Ja.
Und aber das habe ich ausgeschaltet.
Das ist gut.
Dann habe ich gesagt, so hier mal ein Pflaster über den Mund und Ruhe.
Das ist gut.
Mhm.
Ja. Also die Zeit zu haben auch. Gesund zu werden.
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm. Also ich bin ja die Woche auch durchgerannt mit meiner Erkältung und es war aber jetzt noch nicht so schlimm. Also es ist noch keine Männergrippe, ne? An der würde ich ja fast versterben, aber das ist es noch nicht. Aber es nervt schon.
Ja,
es nervt schon. Mhm. Ja, danke, dann rede ich mal weiter.
Rede mal, ja.
Manchmal begegnen mir so Gedanken, die ich dann aufschreibe und die ich dann dir und euch natürlich mitteilen muss. Ne?
Mhm.
Zum Beispiel der Gedanke, du musst schon lachen, wenn man niest und gleichzeitig pupst, macht der Körper einen Screenshot. Ach, das finde ich so schön.
Das find's gut, ne?
Ja.
Ja.
Finde ich ganz großartig.
Ja.
Ja, ich war in dieser Woche in einer Umgebung, wo man nicht so leicht hinkommt, man muss lange warten auf einen Termin und dann kommt man da hin und dann wird man ins MRT geschoben und dort, liebe Ute, dort ist der Techno erfunden worden, ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, da also hat der Bass gehämmert. Ne?
Jeder von uns, der schon mal im MRT war, weiß, dass nicht nur der Bass, sondern diese gesamte Geräuschkulisse einen doch sehr an den Techno-Club erinnert. Und ich weiß noch, ich war vor 8 Jahren das erste Mal in meinem Leben im MRT. Und da hatte ich damals schon den Gedanken. Ja, und ich war auch damals schon sehr entspannt, weil ich da also jetzt dieses Jahr und diese Woche wieder das Gleiche gemacht habe wie damals. Nämlich mich einfach in eine Trance zu versetzen. In dem Ding, das ist ja eng, viele Leute haben da richtig Zustände. Ich war noch gar nicht drin, da hatte ich die Augen schon zu und habe mich runtergefahren und dann waren die 20 Minuten so schnell vorbei, dass es war okay.
Ja. Ja. War okay, ne?
Ja.
Ja. Ja, Gott sei Dank, dass man das so kann. Aber genau, weil du sagst, viele Menschen haben dann natürlich Platzangst. Und
genau.
Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, dann entsprechend mit der Gerätschaft auswählen zu können. Ne? Also, Ja, aber konntest du dann einen Rhythmus, ich bin auch vor Jahren mal in einem MRT gewesen, kann ich mich erinnern, aber ich habe das nicht mehr so präsent, dass das so laut war, aber es war schon irgendwie rhythmisch auch, ne?
Ja, eben, darum habe ich ja den Eindruck, dass das irgendwie irgendwas muss da, also inspirierend könnte man sagen, vielleicht ist es inspirierend gewesen.
Ja.
Und deswegen, ich war ganz angetan davon.
Ja, also, ja, der Gedanke kam dir, während du da geduldig gelegen hast.
Wieder. Genau. Und das ist ja tatsächlich, jeder, der kreativ tätig ist, weiß, dass man lebt von solchen Anregungen, von solchen Impulsen, von ja, die einem begegnen. Und darum sammle ich die auch immer so gern ein. Ne? Weil das so, wenn man immer in dem eigenen Saft kocht, dann wird da nichts draus.
Ne? Nee, genau. Wenn es Inspiration von außen gibt und man das irgendwie wandeln kann oder sich da noch was anderes zurechtdenken kann, ist das natürlich ein totales Geschenk, wenn man offen ist für all das.
Und das sind, finde ich, auch bei Social Media. Social Media hat ja wirklich schlechte Seiten, wie wir alle wissen. Aber manchmal sind es auch gute Seiten. Also manchmal gibt es so Anregungen oder so Erzählungen, die sind so prägnant auf den Punkt.
Ja.
Ja, ich lese jetzt gleich mal eine vor. Ja. Der Makler meinte bei der Wohnungsbesichtigung gerade, dass die Wände gut gegen Schall gedämmt wären. Daraufhin erklang aus zwei Nachbarwohnungen Lachen und ein "Deine Mutter ist gut gedämmt." Ich liebe es.
Okay, dann stand der Makler auch etwas sprachlos da, wahrscheinlich.
Hoffentlich. Genau, und dann, wenn du mal in dem Sendungsplan schaust, Ute, und dir mal in der Zeile, wo ich jetzt gerade bin, nämlich was ist los in meinem Leben, den zweiten Link von links aufmachst, dann sehen wir beide das gleiche Bild. Nämlich, das war los in der Nacht, glaube zum Mittwoch muss das gewesen sein. Das ist ein Teil einer Rakete, der gar nicht unten ankommen sollte.
Ah, und der ist so angekommen?
Das ist eine Falcon 9, das ist hier, glaube ich, über Sachsen-Anhalt.
Ah.
Eine Falcon 9, und zwar, die haben ja diese zweiteilig, der untere Booster von den Raketen. Der kehrt wieder zurück, selbstständig, auf die Erde, wird wieder aufgefangen und wiederverwendet. Und die zweite Stufe soll eigentlich beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen. Aber nichts da. Inzwischen gibt es auch Nachrichten, dass Teile den Boden erreicht haben. Ist nicht nur toll, Star Trek. Kommt auch wieder runter.
Und ungünstigerweise in irgendein Hausdach, weil das ist ja hier haarscharf auf dem Bild auch.
Sieht ein bisschen so aus.
Sieht so aus.
Perspektivisch. Klar, ich werde natürlich das Bild auch in die Shownote stellen. Nicht, dass ihr jetzt nicht, aber wir können ja mal kurz beschreiben. Wir sehen hier einen Hausgiebel, ein Dach. Ne? Und darüber sehen wir eben leuchtende Strähnen und leuchtende
Segmente,
Erscheinungen am Himmel, die darauf hindeuten, da fallen Dinge runter und verglühen. Ja, ja. So. Und es sieht irgendwie nah aus. Ne? Die Sterne sind ganz weit weg, das kann man sehen.
Aber das kann natürlich auch täuschen. Ne?
Aber genau, das kann natürlich auch eine Frage der Perspektive sein. Es kann trotzdem noch weit weg sein. Aber
haben wir jetzt eine neue Pilgerstätte?
Glaube ich nicht.
Gut.
Ich glaube nicht.
Wo die Leute andächtig.
Genau, also ich wollte nur mal kurz zeigen, was hier so los ist alles. Ne?
Ja.
Das ist schon. Und einmal, wenn ich darüber rede, wie es gerade mit mir, was gerade los in meinem Leben ist, einmal würde ich gerne darüber sprechen dürfen. Einmal zum Thema Energiewende, ganz kurz. Aber nur ganz kurz.
Okay. Ist dir genehmigt.
Danke. Also wir haben wieder einmal eine kleine Umfrage, eine richtige Umfrage. Und ich will es nur mal ganz kurz einwerfen. Die Mehrheit der Deutschen unterstützen weiterhin die Energiewende. Es ist, man kann jetzt gerade den Eindruck haben, ach nö, machen wir jetzt doch nicht.
Wir machen jetzt alles anders und alles, wie es vorher war.
Richtig. Das war doch gut so.
Das war doch gut, hat auch immer gehalten. Genau. Was sollen wir jetzt den neumodischen Kram?
Ja.
Ja.
Allerdings, so kommt es aus der Umfrage auch heraus, sehen viele die Energiewende inzwischen weniger optimistisch. Und das, finde ich, ist überhaupt kein Wunder. Man könnte es ein bisschen optimistischer, wir schaffen das, will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen optimistischer schon kommunizieren, denke ich mal. So, ne? Genau. Ja, das ist so in meinem Leben gerade los.
Mhm.
Und ich schlage mal vor, wir unterbrechen mal ganz kurz, damit ich mich ein bisschen, wie man sagt, mal so schön frisch machen kann.
Ja, räuspern.
Danke. So, nachdem ich mich ein bisschen gerichtet habe, könnten wir zu unserem Thema kommen. Wann ist ein Mann attraktiv und wann nicht?
Gute. Genau, wann ist ein Mann attraktiv und wann nicht, hast du dir die Frage gestellt.
Genau, und zwar hast du ja angekündigt, dass du darüber nachdenken wirst im Vorgespräch.
Mhm.
Jetzt bin ich gespannt.
Wann ist ein Mann für mich attraktiv? Das natürlich ist ja sehr subjektiv, ne? Für jeden, jeder hat da ja andere Empfindungen und jeder hat andere Vorstellungen.
Genau.
Und also für mich, wenn ich das jetzt mal so deutlich machen kann, attraktiv ist für mich absolut Leichtigkeit und Humor. Dann ein, ja, natürlich gesundes Selbstbewusstsein, ein gutes Standing. So. Mit Standing meine ich aber auch die Annahme von Stärken und Schwächen. Also ich brauche jetzt hier nicht so ein Fels in der Brandung, sowas brauche ich nicht, sondern jemand, der ja bestenfalls sich da schon mit auseinandergesetzt hat, mit dem, was gut ist und was für ihn nicht so gut ist in seinem Inneren. Ja, und der da Lust hat, in den Austausch zu gehen. Ich mag auch Kommunikation sehr gerne. Also das macht auch attraktiv, finde ich. Ja, solche Sachen. Also für mich sind Äußerlichkeiten natürlich gepflegtes Aussehen, gepflegt. Also nicht jetzt irgendwie, dass ich eine bestimmte Richtung favorisiere, dass ich denke, der muss jetzt braune Augen haben und wilde Locken oder so.
Wikinger.
Ja, okay. Also das ist meine schwache Stelle. Tatsächlich. Da hast du mich erwischt. Ja, aber das ist, vielleicht ist das eine Träumerei oder so, aber nicht das, was ich jetzt wirklich denke, was es sein muss, muss es nicht. Aber Wikinger ist schon was Schönes fürs Auge, das muss man schon sagen. Ja, aber nicht was irgendwie zwingend. Ich bin überhaupt gar nicht festgelegt auf Äußerlichkeiten. Überhaupt nicht. Es muss gepflegt sein, ja. Ein gutes Körperbewusstsein, auch ein bisschen Klamottengeschmack ist auch nett, so. Aber ansonsten gar nicht. Das sind, also für mich zählt da wirklich mehr Inneren. Aber gut, man geht ja erst übers Äußere. Wenn da nicht das ein bisschen pritzelt und da irgendwie was ist, sei es jetzt auch kurzer Moment, tiefes Augenschauen oder wie auch immer, was dich irgendwie antriggert und was dich dazu bewegt, Kontakt aufzunehmen oder so. Oder ja, dann natürlich gehen wir übers Äußere, aber schlussendlich bleibt ja das, was der Mensch mitbringt. Und wenn ich mit vielen Dingen da gemeinsam gehe und gut finde, dann ist das attraktiv.
Ist ja auch eine beinahe philosophische Frage, ne? Was ist Attraktivität?
Ja. Weil das ist sehr subjektiv.
Das ist eben sehr subjektiv und es hat dann auch so viele Facetten.
Mhm.
Ja, dass mich haben Menschen, die sozusagen so eine Art Beuteschemen hatten oder haben, immer so ein bisschen irritiert.
Mhm.
Also so, sag jetzt mal aus männlicher Sicht, sehr eingeschränkt, blond muss sie sein, 90, 60, 90 und dann ist es.
Mhm.
Und meine Erfahrung im Leben, nee, es sind gerade die, die einen überraschen.
Ja.
Ja, genau. Die attraktiv wirken, auf mich zum Beispiel, anziehend wirken. Wobei ich vorher überhaupt nicht sagen kann, was das ist, weil eine Überraschung ist eine Überraschung.
Ja. Ja. Du kannst es nicht sagen, es ist ein Blitz. Also irgendwas, was dich dazu animiert, nochmal ein zweites Mal hinzugucken.
Genau.
Und was ist es jetzt? Also am Anfang, sei es jetzt, also ich glaube, bei mir geht halt viel über die Augen so. Also Auge in Auge, da merke ich dann eine Resonanz. Irgendwie.
Genau.
Aber, und alles andere folgt dann.
Ne? Ist mir auch schon passiert, dass ich zum ersten Mal einer Frau, die ich vorher noch nie gesehen hatte, intensiv in die Augen geschaut habe. Und dann haben wir, so haben wir das hinterher beide auch uns erzählt, wir haben beide gewusst, sofort. Ja, so, du denkst, wie geht denn sowas? Aber es geht.
Ja.
Ja, so. Und insofern, genau, ich habe dich das nämlich gefragt, weil ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt habe, wenn man jetzt also nicht attraktiv gefunden wird, kann man ja zwei Schlüsse daraus ziehen.
Mhm.
Also entweder, ja, dann eben nicht, ne? Oder aber da hat irgendjemand Schuld dran. Genau, das war also der Gedanke dabei. Und du hattest ja in unserer letzten Episode angeregt, vielleicht mal über sowas zu sprechen, ja, wo sowas hinführen kann. Denn Einsamkeit, unfreiwillige sexuelle Enthaltsamkeit, keine Beziehung zu haben, das ist ja schon etwas Schwieriges im Leben. Ja. Und ich kann zumindest bei dieser Einsamkeit und ohne Beziehung kann ich durchaus schon aus meiner eigenen Kundschaft sprechen. Da sind sehr viele Menschen, sehr allein, sehr einsam. Aber es gibt offenbar Männer, die fühlen sich von romantischen oder sexuellen Beziehungen ausgeschlossen und machen dafür andere verantwortlich.
Ja.
Also gesellschaftliche Strukturen zum Beispiel, Frauen an sich, biologische Faktoren, so etwas. Ja, also, ja, die wollen ja immer nur die Großen und Kräftigen.
Genau, genau. Die brauchen jemand, der schuld ist daran und natürlich am allerwenigsten sie selbst.
Ja.
Weil das ist ja auch ein großes Thema, die Verantwortungsübernahme für sich selbst. Und
das ist so.
Da muss man hinkommen können. Ne?
Ja. Also ich habe im Zusammenhang mit den Incels darüber nachgedacht, weil ich dieses Wort hast du ja in die Runde geworfen und habe mich damit beschäftigt. Und da steht ja wirklich ein fataler Zirkelschluss dahinter. Also auch hier wieder so eine Art Verschwörungstheorie. Also das eigene Schicksal wird durch unveränderliche Faktoren wie mein Aussehen oder meine soziale Hierarchie bestimmt. Ja. Das ist ein Stück weit ja auch Realität. Ja, aber tatsächlich ist es kein, glaube ich jedenfalls, kein Muss. Weil meine eigene Verantwortung fehlt dabei ja auch.
Ja, ja, genau. Ja. Und auch eine geringe Frustrationstoleranz, denke ich ja auch. Ne? Natürlich, wenn ich mich ins Außen begebe, muss ich damit rechnen, dass ich auch auf Ablehnung treffe.
Ja.
Und das auszuhalten oder damit den adäquaten Umgang zu finden, das nicht auf sich persönlich zu ziehen.
Ja,
also das gehört schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein dazu, dass man nicht in diese Falle tappt und sich nicht so runterziehen lässt.
Das Interessante ist, dass diese Opferrolle, die viele dieser Menschen da bei sich sehen, sie sind die Opfer von eben Frauen, der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Und es kommt natürlich dann so, wie es kommen muss, seit wir die sozialen Medien haben, man findet sich. Bestärkt sich dann gegenseitig in den Ansichten, gerät in eine Blase, in eine Informationsblase, wo man nur bestätigt wird und dann nur solche Informationen auch reinkommen, die einen bestätigen. Und schon haben wir eine Gruppe von Männern in diesem Fall, die Frauen die Schuld an ihrem Schicksal geben, die sich daraus eine Ideologie basteln, bis hin zur Misogynie, also Frauen als Ursache für die Probleme dargestellt werden. Ja, Frauenfeindlichkeit, wenn man so will, obwohl es ja eigentlich darum geht, eine Frau zu gewinnen.
Ja.
Denn das, was ich mich gleich am Anfang gefragt habe, wenn so jemand mit diesen Argumenten auftritt, und da frage ich jetzt dich als Frau, jetzt kommt so jemand daher und sagt, du bist schuld, deine Dummste. Ist das attraktiv?
Das ist alles andere als attraktiv. Das ist armselig. Also, was heißt armselig? Ich will das auch nicht verurteilen, aber aus dem Kontext heraus, dass mich jemand ansprechen würde, der vielleicht darauf aus ist, eine Frau kennenzulernen, der sich dann aber ergießt in seinem Leid, in seinem Opfer, mir erzählt, was er schon alles für Anstrengungen hatte und es alles nicht geklappt hat und so weiter. Und es kann nur an den Frauen liegen, da würde ich sagen, nein. Nein. Einfach mal nein, als ganzen Satz. Und dann würde ich mich umdrehen und gehen, weil ich glaube auch, dass es nicht in meiner Aufgabe dann ist, von irgendwas anderes zu überzeugen. Da braucht es, glaube ich, mehr Arbeit und dann würde ich auch einen Stundensatz veranschlagen schon mal. So, nee, aber das macht reichlich unattraktiv, absolut. Reichlich unattraktiv. Also es gibt vielleicht für mich, es gibt vielleicht auch dann Frauen, die sich dazu berufen fühlen, das zu wandeln, diese Einstellung und zu überzeugen. Ne? Vielleicht, da gehen wir da in die Co-Abhängigkeit oder wie auch immer. Aber gibt es mit Sicherheit, aber ich wäre nicht so eine von den Frauen. Die würde dann sagen, okay, dann wachs mal noch oder so. Sowas. Obwohl, die Ursprünge sind ja gar nicht so verkehrt gedacht gewesen eigentlich. Ne? Wusstest du die Inselbewegung, wie die entstanden ist? Die Frage habe ich mir nochmal gestellt. Ja. Die sind, also die Ursprünge liegen in den 1990er Jahren. Mhm. Die kanadische Studentin Alana hat im Jahr 1997 das geprägt. Also sie wollte mit gutem Geist eine inklusive Online-Community gründen, mhm, für Menschen schaffen, die Schwierigkeiten mit romantischen Beziehungen haben.
Ja.
Das war der Ursprungsgedanke und es war also damals natürlich nicht frauenfeindlich gedacht, sondern sie wollte Menschen helfen, die sich einsam fühlen, in den Austausch bringen. Und die Wandlung fand aber statt in den 2000er Jahren durch Foren wie Reddit zum Beispiel.
Wieder mal.
Genau. Dort sind dann radikale, frauenfeindliche Ideologien entwickelt worden.
Ja.
Und wenn man heute Alana fragt, sie ist bestürzt über diesen Verlauf. Das war natürlich nicht ihr Ansinnen. Und sie bedauert auch öffentlich, dass es eine andere Idee dahinter stand. Sie wollte Raum zur Unterstützung schaffen,
ne? Ja.
Für gesellschaftliche Diskussionen über Einsamkeit, über Isolation und dass das von frauenfeindlichen und extremistischen Gruppen so missbraucht und übernommen wurde, wo so Hass und Gewalt gefördert wird.
Ja.
Das ist für sie auch natürlich erschreckend und sie distanziert sich davon. Wie gesagt, die ursprüngliche Idee finde ich eigentlich ganz gut, wobei da auch schon echt so eine Gefährlichkeit und wie du das eben auch schon sagtest, ne, da liegt ja auch schon echt also so ein Potenzial dahinter, was wenig produktiv ist. Ne?
Ja.
Wenn du dir so eine Art Selbsthilfegruppe sich selbst überlässt, ohne eine mediale, therapeutische Anleitung, finde ich das immer schwierig. Und für jeden, also ich glaube auch, dass dieses Einsamkeitsgefühl und diese Isolation, die sich den Menschen da ausbreitet oder ja, mit denen sie sich ausgesetzt fühlt, ist ja auch nur ein Symptom.
Ja.
Ich glaube schon, da steckt viel mehr hinter, sei es eine Angststörung, sei es eine Depression, sei es ja, ganz früh in der Geschichte schon Sachen erlebt, ne, die natürlich auch im Erwachsenenalter noch weiter prägend sind. Und wenn man das ohne therapeutische Anleitung und ohne eine Individualität betrachtet, sondern nur so einen Raum eröffnet, wo sich jeder mal auskotzen darf oder was auch immer, schaukelt sich das in diese Richtung. Das ist wenig. Frustration macht sich da noch größer, Resignation, man wird bestärkt und diese Schuldzuweisungen wachsen und dieser Hass entwickelt sich. Ne? Das kann also durch solche Gruppen verstärkt werden.
Ja.
Und das ist hier wohl der Klassiker.
Da hast du auch völlig recht. Es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass ich sag mal jetzt in der Mehrzahl Incels, weil es sind ja vor allen Dingen Männer,
ja,
unter psychischen Erkrankungen leiden, ja, so wie du das schon vermutet hast, Depressionen, Angststörungen und so weiter. Diese Zustände können von Gefühlen wie Isolation und Hoffnungslosigkeit natürlich noch verstärkt werden.
Mhm. Ja.
Und hier kommt man eben auch schon wieder in einen Bereich, wo Geld damit verdient wird. Weil das ist eben dann bei mir noch in der Recherche hochgekommen, ne, dass es für die Menschen, die sich hinter diesen Ideologien versammeln, Seminare, Workshops, irgendwelche Meister zeigen dir, wie es geht und zeigen dir, dass du ein Anrecht hast auf eine Frau. Das ist so eine Art Chaka-Chaka-Mentalität, ja, die sich dann in Seminaren für viel Geld versammeln. Ich zeig dir, wie du einen Alpha-Mann wirst und so ein Kram. Ich will das hier nicht in die Tiefe gehen, aber unangenehm. Ja. Ja? Also selbst mit dem Leid und mit dem Elend von Menschen kann man ja immer noch Geld verdienen.
Kannst du immer noch Geld verdienen, ja.
Dazu finden sich unsichere Bindungsmuster, das hast du schon angesprochen kurz, was also aus der Kindheit sich bis ins Erwachsenenleben fortpflanzt und dann eben vermeidende oder ängstliche Bindung folgt oft ja aus einer unsicheren Bindungssituation in der Kindheit.
Mhm.
dass sozusagen die Eltern entweder vernachlässigt oder übergriffig, das sind ja beides erzeugende Auslöser, die Bindung zerstören oder schwierig machen. Mhm. Kognitive Verzerrung, natürlich. Also die Neigung dazu, Frauen oder gesellschaftliche Strukturen für ihre Probleme verantwortlich zu machen, ist ja eine kognitive Verzerrung. Mhm. Ja, so. Weil da wird nämlich die Bedeutung von Aussehen und die Bedeutung von finanziellen Ressourcen bei der Partnerwahl überschätzt. Mhm. Und unterschätzt werden Eigenschaften, wie du schon gesagt hast, wie Freundlichkeit, wie Humor.
Ja.
Ja, wie Gefühle zeigen können.
Genau.
Das wird völlig unterschätzt.
Ja. Ja, so. Ja, es geht nur um die Äußerlichkeit.
Richtig. Und dann empfindet man natürlich sein Leben durch irgendwelche unveränderlichen Faktoren, wie Aussehen oder soziale Hierarchie. Dann fühlt man sich da bestimmt, also eingeengt. Ich komme da ja nicht raus. Geht ja gar nicht.
Ja. Ja,
so. Mann.
Das ist wirklich schon, also wirklich hochkriminell, was da so passiert. Ich habe auch für die Shownotes nochmal so eine Reportage von ZDF über diese Bewegung, fand ich auch nochmal ganz eindrucksvoll, dir geschickt. Und es ist ja, es gab ja auch schon wirklich auch Amokläufe. Ne? Da war einer, der ist mir untergekommen. Mhm. Moment, ich hab's gleich nochmal. Das war sich auch sehr bedenklich. Fand und mich natürlich frage, oh Gott, wo soll das noch alles hinführen? Ein Wendepunkt war 2014, der Amoklauf von Elliot Roger in Kalifornien, der sich selbst als Insel bezeichnet und Frauen für seine Einsamkeit verantwortlich machte. Das hat er vorher auch groß im Internet, Social Media alles angekündigt, was er da vorhat. Und bei seinem Amoklauf tötete er 6 Menschen und verletzte weitere 14 Menschen. All das wegen dieser Frustration und ja, diesem Auswuchs. Ne?
Ja, nicht nur das. Man muss einfach hier auch die Rolle von Algorithmen in sozialen Medien unbedingt ins Auge nehmen. Das, was ich vorhin sagte, diese Informationsblase. Ne? Mhm. Die meisten sozialen Medien sind so aufgebaut, dass eben negative Inhalte mehr ausgespielt werden.
Ja.
Ja. Ja. Und diese Algorithmen erhöhen natürlich die Sichtbarkeit solcher Inhalte. Mhm. Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. Mhm. Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen mit einem wunderbaren Experiment, von dem ich hier, glaube ich, schon mal gesprochen habe, wo eine KI einen Twitter-Account, X-Account bekam. Habe ich davon schon mal gesprochen?
Nein.
Es ist nicht gut ausgegangen. Weil also natürlich diese KI lernt dann über diese sozialen Beiträge in der Interaktion und sie war nicht mal einen Tag lang User bei Twitter respektive X und dann wurde das Experiment beendet, weil dieser Account, hinter der diese KI stand, eben furchtbarste Drohungen ausgestoßen hat, Verschwörungstheorien aufgesessen ist, der war wirklich komplett abgedriftet, ne? Also komplett. Ja. Und daran kann man mal sehen, das ist ja ein Spiegel von dem, was ihm entgegengekommen ist. Mhm. Ja.
Genau, was da für ein Potenzial hintersteht und das ist dann nur nochmal da ausgebrochen.
Richtig.
Vielleicht wäre es daran, an alle KI-Erfinder und Programmierer, vielleicht wäre es gut daran, ein Paradoxum da reinzubauen. Eine Wandlung.
Aha.
Also, dass die KI erkennt, oh, da ist ein bisschen Negative Vibration. Dem müssen wir entgegenwirken mit Blumen, Flower Power und Positivität.
Also,
wäre das mal was?
Liebe KI-Programmiererinnen und Programmierer, die jetzt zuhören,
ja.
Flower Power.
Das Liebe. Einfach auch, ja, Liebe, einfach, ne? Die Antwort ist immer Liebe. Und wenn da so ein User sitzt und seinen ganzen Frust und all seine inneren negativen Prozesse so da raushauen muss, dann wäre es doch daran, vielleicht wohlwollend in Liebe das umzuwandeln. Und dann könnten auch solche Vorschläge kommen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, Christoph?
Finde ich eine großartige Idee, wirklich.
Danke, das wollte ich hören. So abwegig ist es doch nicht. Die können doch alles heutzutage. Warum nicht auch was Sinnvolles, finde ich.
Ich bin da total bei dir. Also die Dinge, die wirklich großartige Technik sind, für etwas Gutes einzusetzen, da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Wir sind aber leider nicht... Wieso, was heißt leider? Wir sind eben nicht die Bestimmer.
Sind wir nicht, ne?
Nicht. Es sei denn, wir basteln uns selbst was.
Puh, das Das wäre auch schon wieder schwierig. Aber ich Was mit Henry? Wir müssen Henry nochmal kontaktieren.
Genau, wir müssen Henry kontaktieren. Wir möchten bitte einen Chatbot bauen, der Love heißt.
Der einfach Love, einfach Liebe.
Genau.
Mehr braucht es nicht.
Genau, und jedes Gespräch mit beginnt. Ich liebe dich.
Ja, du bist ein wunderbarer Mensch.
Ist das schön?
Ja, muss man das nicht mal hören zwischendurch? Ja. Einfach mal gesagt bekommen.
Ja.
Ja, ich finde auch, das ist total wichtig. Ich werde mir das auch nochmal an meinem Badezimmerspiegel schreiben.
Ja.
Das braucht man. Das braucht die Seele.
Genau, jetzt runden wir das Thema mal ab. Ich habe mich noch ein bisschen in Deutschland umgeschaut. Beim Thema Insel. Hm. Ja. Also es gibt vor allen Dingen bei YouTube Angebote, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, um sie nicht zu unterstützen und zu promoten, aber es gibt so ein Kram, eigene, sehr eigene Kanäle. Und eine sogenannte Manosphäre, die sich bildet um diese Menschen herum, so eine Art Online-Subkultur. Mhm. Ja. Ich habe schon über Seminare gesprochen, ich habe schon über alle möglichen Dinge gesprochen, mit denen man Geld verdienen kann. Das wird hier auch durchgeführt. Also schwieriges Thema. Mhm. Ja. Und besonders, wenn man in so eine Szene hineingerät, ist das wahrscheinlich so wie in allen Subkulturen. Aussteigen ist nicht so einfach.
Mhm. Ja. Genau.
Aber ich denke mal, wir haben ja vorhin über gerade die psychischen Auffälligkeiten gesprochen, die dort gesehen werden in Studien, also nicht empirisch, sondern valide.
Mhm.
Wir haben einfach viel zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
Ja, genau. Und zu wenig Liebe. Ich sag's einfach.
Genau,
das ist ja der Grundsatz auch irgendwie.
Genau, ich war diese Woche in einer psychotherapeutischen Ambulanz in einer großen Klinik im Bremer Norden, wo im Internet darauf hingewiesen wurde, dass Termine für die Psychotherapie leider nicht telefonisch vergeben werden können. Also habe ich gedacht, na, dann gehen wir mal dahin.
Mhm.
Und dann steht man da und dann erfährt man, es gibt überhaupt gar keine Termine. Es werden überhaupt gar keine Menschen neu aufgenommen. Und dann frage ich natürlich, warum schreibt ihr das nicht ins Internet?
Mhm.
Weil sie es nicht dürfen.
Weil sie es nicht dürfen.
Weil es nicht dürfen.
Genau, weil du immer wieder was parat halten musst, weil du immer wieder deine freien Termine weitergeben musst an diese Servicestellen und so weiter. Und ist auch so eine Augenwischerei. Ne? Diese Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die sind auch so desillusioniert, schon alleine, also vom Grundsatz her natürlich aus ihnen heraus, mit der Erkrankung, was auch immer gerade da schwer ist. Und dann das von außen. Ne?
Aber um mal was Gutes zu sagen, dieses Verfahren, das haben wir diese Woche auch gemacht mit der 116117, dieses Erstgespräch, wo dann dieses Formular PTV11 rauskommt oder so, das funktioniert ganz gut.
Mhm.
Sogar ohne Überweisung gab es einen Termin schon in der nächsten Woche.
Mhm.
Natürlich ist das nur das Erstgespräch, ich weiß das, für die Diagnostik. Aber es ist für viele ein Anfang.
Das ist für viele. Und manchmal ist das ja auch schon eine Erleichterung, da den Druck abbauen zu können.
Mhm.
Und vielleicht ergibt sich daraus dann ja auch weiterführend. Ne?
Ja.
Vor einigen Jahren habe ich ja auch so Hilfe bekommen können und war dankbar zu dem Zeitpunkt einfach.
Genau.
Ne?
Genau. Ihr findet alle unsere Erkenntnisse auch in den Shownotes, wie immer. Denn ich denke, wir haben das Thema abgeschlossen, oder? Ute, was meinst du?
Ich schaue nochmal über meine Recherche, ob ich da noch was dazugeben möchte. Aber ich denke, wir sind rund damit. Ja, von meiner Seite aus.
So wie du das sagst, klingt es richtig gut.
Rund.
Rund. Wir sind rund damit.
So, nun sind es noch 5 Sekunden. Wir schalten um. Das ist die Prognose von Infratest DIMAP für die Bundestagswahl 2025. Die SPD sackt in den Keller. Historisch schlechtestes Ergebnis 16%, die Verliererin der Wahl. Die CDU kommt auf 22,5, die CSU in Bayern auf 6,5, insgesamt 29. Das ist ein Zugewinn von 5 Punkten, aber auch für die Union das zweitschlechteste Ergebnis bisher. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 13,5, sind der Ampelpartner, der mit den kleinsten Schrammen davonkommt. FDP mehr als halbiert, 4,9% Chancen auf den Einzug in den Bundestag, nach jetziger Berechnung aber nicht vertreten. Die AfD schrammt knapp an der 20%-Marke, 19,5. Ergebnis fast verdoppelt. Bestes Ergebnis für die Partei bei einer bundesdeutschen Wahl in Ostdeutschland, um die 30%, klar stärkste Kraft. Und Überraschungssieger dieses Abends sind die Linken, 8,5 Punkte. Keine Gefahr, was die 5%-Hürde angeht. Diese Partei ist ein Stück davon entfernt, aber die 5%-Hürde bleibt in Sichtweite. BSW 4,7 und die anderen Parteien 3,9%.
So, ihr Lieben, wir sind drauf. Ihr habt gerade die Prognose um 18 Uhr gehört. Mhm. Was sagst du, Ute?
Ich freue mich.
Du freust dich?
Zu einer speziellen, dass sie dabei ist.
Ja gut, dann wenigstens einer, der sich freut.
Oder eine. Alles andere habe ich jetzt ausgeblendet.
Ja.
Überrascht war ich, dass die SPD so abgesackt ist.
Ja.
So extrem abgesackt. Ja. Und aus dem Osten, ja, woher soll der Wandel kommen? Es bahnte sich ja alles an. Also wir haben es ja irgendwie, die Hoffnung stirbt zum Schluss, klar. Aber ja, ist so sehr überrascht. Überraschend finde ich das nicht, leider.
Ja.
Aber ich freue mich zu der einen.
Ich bin gespannt, weil das wird eine interessante Regierungsbildung, wenn es denn eine Regierung daraus gibt. Wenn ich das jetzt mal überschlage, kann keine Partei mit nur einer anderen Partei regieren.
Mhm.
Das wird schwierig.
Mhm. Na gut, dann warten wir das jetzt noch ab. Wann soll das denn jetzt endlich... Es ist ja auch dann jetzt so schleppend, habe ich das Gefühl. Ja. Also es wird noch dauern, oder? Bis wir jetzt schlussendlich wissen, wer ist denn jetzt unser Kanzler? Was wird denn jetzt weiter? Das dauert noch, ne?
Das wird noch ein bisschen dauern, ja.
Ja.
Also es wird wahrscheinlich auf Friedrich Merz als Kanzler hinauslaufen. Das ist halt die stärkste Partei. Und nach den Regeln des Bundestages ist der Kandidat der stärksten Partei erstmal der erste Anwärter.
Mhm.
Oder die Kandidatin. Entschuldigung, erste Anwärterin auf den Posten des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Das ist so die Regel. Allerdings ist das nicht immer so, weil du musst eben Parteien finden, die mit dir regieren.
Mhm.
Und wenn du die nicht hast, dann tun sich halt drei andere zusammen, so wie das ja bei der Ampelkoalition gewesen ist, und bilden eine Regierung.
Mhm.
So kann es gehen. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als ob es einfach würde.
Nee, das stimmt. Ja.
Ja.
Gut, dann harren wir noch.
Harren aus. Wir der Dinge, die da kommen, ne?
Ja.
So. Menno. Und die zweitstärkste Partei ist halt eben eine sehr unangenehme Erscheinung.
Ja, auch für mich.
Okay. Machen wir andere Nachrichten?
Ja, machen mal. Du hast bestimmt was Schönes noch im Fett.
Ich habe mir Mühe gegeben, wie immer. Es ist ja viel los um uns herum und es sind ja nicht nur Katastrophen unterwegs. Ne?
Nicht.
Also, ich komme mal zurück auf das Bild, was ich dir gezeigt habe. Mhm. Also diese verglühenden Raketenteile am Himmel. Was hat das denn mit den Menschen gemacht? Was kannst du dir denn vorstellen? Wie haben die denn reagiert?
Ja, UFO-Alarm natürlich. Davon gehe ich aus. Das ist sowas. Deswegen habe ich ja schon gleich gefragt, haben wir jetzt eine neue Pilgerstelle? So, wo die Leute hingehen und ein Stück Außerirdisches erwarten, was auch immer.
Und was würdest du tun, wenn du ein UFO am Nachthimmel sehen würdest? Wo würdest du dich hinwenden?
Da würde ich mal ins Internet gehen und mal Mr. Google fragen, was ist denn da los? So, das wäre so mein erster Schritt. Was denn da jetzt passiert? So, das wäre meine erste. Und dann natürlich würde ich mir die Nachrichten anschauen.
Okay.
Ja.
Also viele Menschen haben einfach mal die Polizei angerufen.
Ah ne, das hätte ich jetzt als letztes getan.
Doch.
Das hätte ich vielleicht getan, wenn jemand an meine Tür geklopft hätte oder so. Hätte ich gesagt, okay, ich rufe jetzt mal die Polizei. Aber vorher nicht.
Genau, die haben die Polizei angerufen.
Ah, okay.
Und es gibt auch, das habe ich jetzt gelernt, es gibt eine UFO-Meldestelle. Also wenn man danach im Internet sucht, kann man das finden, eine UFO-Meldestelle, tatsächlich. Und
brauchst auch Nerven, glaube ich.
Das hat sich, also gerade so diese Alarmierung über die Polizei hat sich dann sozusagen in die Regierung oder Verwaltung hinein gefressen, wenn ich so immer sagen will. Also diese Informationswelle bis hin zum Weltraumkommando der Bundeswehr. Sowas gibt es nämlich.
Okay.
Und glücklicherweise hat das Weltraumkommando der Bundeswehr Entwarnung gegeben.
Gut.
Lustig, oder?
Was würdest du denn tun?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich frage mich auch, was würde ich denn jetzt tun,
wenn
ich...
Jetzt weißt du ja schon wieder viel zu viel. Aber wenn du jetzt all das nicht wissen würdest, wenn du nichts von einer Meldestelle für Aliens wissen würdest, ja, und dieses Prozedere, so...
Dann hätte ich das getan, was du getan hast.
Hast du auch erst gegoogelt. Glaub,
außerdem haben wir doch alle diese Nina-Warn-App auf dem Handy, oder?
Meinst du, darüber wäre Alarm, wenn wir eine Invasion gehabt
hätten? Also wenn es ernst geworden wäre, ja, hätte Nina erwarte Alarm ich eigentlich, gestanden, dass dieser fiese Alarmton, mhm, den wir ja jetzt kennen, mhm, dass der ertönt wäre und ich dann...
Und mir wäre siedend heiß eingefallen... Ich habe nicht mitgemacht und mich für 5 Tage eingedeckt mit.
Siehst du?
Siehst du? Oh, dann fällt es mir schon wieder ein. Verdammte Axt. Das Siehst muss du? Ich noch machen. Wasser, Konserven, tiefgefrorenes Brot. Ja, du bist total gut vorbereitet. Das sehe ich da in deiner Nische.
Ja, dahinter gibt es ja noch eine Nische mit stillem Wasser. Das macht ja keinen Stress, wie wir wissen. Stilles Wasser. genau, also das, ja, wahrscheinlich hätte ich das auch so getan, erstmal gegoogelt oder, wobei man ja inzwischen, jedenfalls in den sozialen Medien, nicht davon ausgehen muss, dass die Daten, die, also die Dinge, die ich da lese, dass die zeitgleich sind. Mhm. Also bei mir steht oft, mir werden Beiträge in meine Timeline gespielt, die sind oft einen Tag alt oder zwei.
Ja, genau, es ist ja nicht zeitgleich. Ja, ne?
Richtig.
Mhm. Aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass uns sowas überraschend Aliens treffen können?
Das ist eine gute Frage.
Das wird doch alles abgescannt. Wir sind doch mit allem irgendwie mit Blick nach oben in den Himmel gerichtet. Genau. Sämtliches Material, sämtliche Instrumente sind auf, ist da irgendwas gestellt? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass uns das ohne Ankündigung überraschen würde. Aber gut, sowas kommt ja auch mal eben so. Keiner wusste, was los war, aus dem All geflogen, ne?
Du baust mir so eine Brücke zum nächsten Beitrag. Gut, du weißt das gar nicht. Also tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Dingen, die wir vorher erkennen können, glaube ich, und Dingen, die wir nicht erkennen können. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. So, ne? Also, und wenn es denn eine Zivilisation gibt, die von einem anderen Stern oder von einer anderen Galaxie zu uns kommen kann, dann ist sie uns deutlich überlegen. Mhm. Deutlich.
Ja.
Ja, so. Und dann, glaube ich, kann man nicht sicher gehen, dass wir das bemerken würden.
Also, weil sie technisch so versiert sind, dass sie sich einen Unsichtbarkeitsmantel zum Beispiel über ihr UFO stülpen würden.
Weiß ich nicht, aber das ist ja ein bisschen so, wie man sich sozusagen eine andere Zivilisation, andere Lebewesen vorstellt. Ne? Also wir können eigentlich nur im Rahmen unserer eigenen Vorstellungskraft uns etwas ein anderes Lebewesen vorstellen. Mhm. Also im Rahmen unserer Biologie, im Rahmen unserer Zusammensetzung, im Rahmen, also das ist das, was wir kennen.
Das ist was Greifbares. Genau. Was, ja, das verstehe ich. Ja, ja.
So. Mhm. Das heißt, wir würden natürlich dann auch nach der Art zu reisen schauen, wie wir es kennen. Mhm. Mit Rakete, hinten Riesenfackel dran und so. Ne? Aber vielleicht reisen die ganz anders.
Ja, das stimmt.
Ja.
Die können sich schon teleportieren vielleicht.
Vielleicht. Also selbst uns, unseren Wissenschaftlern, ist es ja gelungen, zwei Photonen, das sind Lichtteilchen, die sind in der Quantenebene miteinander verschränkt. Man kann die verschränken miteinander. Mhm. Und dann haben die über unsere herkömmlichen Lichtleiterkabel zwei 30 Kilometer voneinander entfernte Photonen verändert. Mhm. Ja. Also du hast an dem einen Photon rumgeschraubt und das andere reagiert, weil sie verschränkt sind, so nennt man das. Ja, so. Das heißt, innerhalb unserer eigenen Systeme kann man das tun und du kannst es nicht abhören, du kannst es nicht bemerken, gar nicht. Mhm. Wenn also jetzt plötzlich hinterm Mond sich ein Raumschiff materialisiert, wie auch immer es aussieht, also von uns aus gesehen hinterm Mond, wie sollen wir es bemerken?
Ah, okay, dann glaubst du auch, dass es so, also so ein Überfall nicht unbedingt vorhersehbar ist?
Ich glaube nicht, dass es sie gibt.
Du glaubst nicht, dass es Aliens gibt?
Nein. Mhm. Ist das so anders bei dir?
Also, wenn, dann hoffe ich, sind es Liebe. Aliens, die uns nur bereichern können und nicht das, was uns Hollywood immer bietet, ne? Also außer E.T. Ja. E.T. war wirklich sinnvoll, aber alles andere ist ja gruselig eigentlich, das möchte man nicht.
Ich kann das ja ein bisschen genauer beschreiben. Also ich glaube nicht, dass wir die einzige Form von Leben im Universum sind. Das glaube ich nicht. Weil dazu sind die Voraussetzungen, die auf der Erde herrschen, einfach vergleichbar auch mit anderen. Ja, wir sind kein Unikat. Wir sind ganz gewöhnlich. Aber wenn man sich das Alter des Universums anschaut, 13,8 Milliarden Jahre, und daran denkt, dass Zivilisationen nicht ewig leben, wir sind ja gerade auf dem besten Weg, uns selbst als Zivilisation selbst abzuschaffen.
Zu zerstören, ja.
Wie lange gibt es die menschliche Zivilisation? Ein paar tausend Jahre. Wie lange gibt es menschliche Wesen? Vielleicht ein paar hunderttausend Jahre in der Form, in der wir jetzt hier beide sitzen. Ja. Das sind für das Universum, das ist nichts. So. Und es kann ja sein, dass in Andromeda, unserer Nachbargalaxie, vor, sagen wir mal, vor 100 Millionen Jahren, eine Zivilisation entstanden und verloschen ist. Wir werden es nie bemerken. Und das kann in jeder Galaxie, funktionieren. Ja? Um uns herum, ganz weit weg, überall entstehen. Wir bloppen auf die Zivilisation, bloppt wieder hinunter. Wir werden das nicht merken.
Das würden wir nicht merken,
wenn
wir
das. So, und das wäre jetzt auch nur sozusagen Kohlenstoffwesen, so wie wir. Ja. Aber man kann ja sozusagen theoretisch dieses Leben auch auf anderen Elementen bauen. Muss ja nicht Kohlenstoff, Calcium, Phosphor, Eisen und so weiter sein. Es können ja auch andere sein. Ne? Insofern glaube ich, es könnte sein, dass wir jetzt im Moment allein sind.
Okay.
Ja.
Wollen wir mal abwarten.
So, das habe ich aber klug geschissen. Aber du hast mir eine schöne Brücke gebaut, weil wir haben im letzten Mal ja über einen Asteroiden gesprochen, der im Jahr 2032 wiederkehren wird. Und wo man sich so Gedanken macht, Herr Liebitzka, der kommt uns aber nahe. Also er wird inzwischen nochmal kommen, ich glaube 2029 oder so, da ist er aber noch eine gute Million Kilometer entfernt. Ja, also zur Orientierung, die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Der wird so zwischen drei und keine Ahnung, ein paar Millionen Kilometer noch entfernt bleiben. Aber die nächste Runde. So, und da habe ich darüber gesprochen, dass das Risiko, also dass der die höchsten Werte im Moment hat, also Einschlagsrisiko. Wie heißt er denn? 2024 YR4. Das klingt ja wie ein Kind von Elon Musk. Okay. Ja, jetzt haben wir neue Daten, das habe ich auch angekündigt. Also umso mehr Daten wir haben, umso besser können wir natürlich die Bahnen berechnen. Die Einschlagswahrscheinlichkeit hat sich verdreifacht, was aber immer noch erst 3,1% sind. Ja. Aber interessant, ne? Dass wir, du hast völlig recht, wir beobachten das natürlich, unsere Umgebung. Ne? So. Und diese langperiodischen Asteroiden, die also sehr weit hinaus ins All fliegen, der kreist ja nicht um die Erde, der kreist ja um die Sonne. Ja, wir sind ja bloß so klein gegenüber der Sonne. Da muss man schon mal damit rechnen, dass die Bahnen da auch, der donnert ja zwischen den, nicht nur um die Sonne herum, der donnert ja auch zwischen den Planeten durch. Und alle haben Einfluss, Gravitationseinfluss auf dieses Ding.
Auf seine Bahn.
Es bleibt spannend, Ute. Ja, wenn wir uns nicht selber abschießen, dann kommt halt einer von außen.
Ups.
Genau. So, was gibt es denn noch so an Nachrichten?
Ja, was hast du noch?
Ich habe noch was aus Bayern. Na, es gibt auch gute Nachrichten aus Bayern. Man soll es nicht glauben. Ja, und zwar muss man mal dazu sagen, dass Deutschland im Jahr 2024 so wenig Strom aus Kohle noch erzeugt hat, wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Also es gibt gute Nachrichten.
Ja,
so. Und deswegen wird in Bayern das letzte große Steinkohlekraftwerk abgestellt.
Stellt den Betrieb ein.
Was ich großartig finde. Ja, man muss schon sagen, es ist noch dienstbereit für die sogenannte Grundlast. Also falls wir eine sogenannte Dunkelflaute haben, also kein Wind, keine Sonne und so weiter, könnte man diese Dinger wieder hochfahren. Es gibt einen ganzen Kraftwerkspark in Deutschland, die in Reserve sind. Aber wir haben die Reservekraftwerke viel, 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 viel weniger gebraucht als gedacht. Mhm. Ja. Die Betreiber bekommen dafür auch Bereitstellungsprämien. Mhm. Also wir bezahlen die schon. Ja,
aber ja, wird noch bezahlt, ja, weil genau. Es halt noch funktional da sein genau. muss. Hm.
Das ist so, als ob jemand, der im Winterdienst arbeitet, wenn es nicht schneit, in Bereitschaft sitzt. So wie es mir 2 Jahre lang in meinem Leben gegangen ist, und über die Weihnachtsfeiertage, Silvester, war ich als Student im Winterdienst bereit, in der Winterdienstbereitschaft. Mhm. Und einmal habe ich auf dem Platz vor dem, da wo der Palast der Republik stand, da habe ich mal an Silvester Schnee geschoben, mitten in der Silvesternacht, durch die Raketen hindurch.
Wollte ich gerade sagen. Und durch die Menschenmassen.
Nee, da waren auch, keine oder? Menschenmassen, nee, komischerweise. Nee.
Ach so, okay.
Das war damals noch nicht Usus, sich draußen in Massen
war
zu treffen.
War noch nicht, ne? Nee, okay.
Ich kann mich nur noch erinnern an diese Stimmung, dieser Schnee, der so ein ganz anderes Licht wiederwirft von den Lampen und von den Raketen.
Ja,
und wie ich da auf diesem lärmenden Trecker da durchgeballert bin. Und man fährt ja dann auch schnell, weil es ist glatter Asphalt.
Ja.
Da muss man eben nicht gucken, sondern man schiebt.
War cool.
Ja, anders als in den Nebenstraßen, wo man ständig dieses Schild wieder nivellieren muss, weil da kommt eine Kante und da ist das. Und so. Also, ja, hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Yippie.
Ja, und dann habe ich eine interessante Sache gefunden, über die ich erstmal überrascht war, aber dann, wenn ich drüber nachdenke, dann doch wieder nicht. Und zwar haben Wissenschaftler bei Tauchgängen auf Korsika festgestellt, dass Fische Menschen unterscheiden können.
Nein.
Ja. Ich rede jetzt nicht von Walen und Delfinen und Intelligenz, sondern ich rede von Fischen.
Fische. Ja. Einfach so ein Fisch.
Einfach Fisch.
Cool.
Die können Menschen unterscheiden und also man denkt so, naja, Mensch ist Mensch für so einen Fisch, ne? Das ist ja völlig egal, aber es gibt auch Beobachtungen, dass in Aquarien Fische, die Menschen wiedererkennen, die sie füttern. Mhm. Und dann sich an den Scheiben versammeln.
Ja.
Und wenn ich aber da vorbeigehe, der ich die noch nie gefüttert habe, dann passiert gar nichts.
Ach, okay.
Und das kann man von Aquarienfischen, das ist jetzt die Erkenntnis, wohl offenbar auch einfach auf Meeresfische verallgemeinern. Das haben Taucher auf Korsika getestet. Nämlich wenn diese Fische von einer Person Futter bekommen haben, erkennen sie die wieder und folgen dieser Person auch ausdauernd.
Mhm.
Hilfe.
Fischwarmalarm.
Genau, und weil das aufgefallen ist, haben sich ein paar Leute vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz daran gemacht, das mal ein bisschen näher zu untersuchen. Und dann haben sie festgestellt, dass die Fische tatsächlich ausschließlich jene Menschen begleiten, von denen sie vorher schon mal Futter bekommen haben. Allerdings, wenn die Menschen sich umzogen, also anders farblich aussahen, dann war es schwieriger für die Fische.
Und nicht den Eimer in der Hand hatten. Also das ist jetzt, ne? Was ist
genau.
Ja, wer hält den Eimer so, ne?
Ja.
Mit dem Futter vielleicht, wo ist der Fokus?
Richtig, ja. Also wenn du mit den leuchtend rote Weste anhattest beim Füttern und die dann aber ablegst, so Taucheranzüge sind ja eigentlich eher so unauffällig, alle gedeckt schwarz oder grau oder so, dann offensichtlich nicht. Aber wenn sie eben mit so einer auffälligen roten Weste herumgeschwommen war, eine Forscherin, Taucherin, dann kamen die alle herbei und sind die dann hinterher geschwommen. Sagt man schwimmen? Ja, sagt man schwimmen, ja, genau.
Ja.
Also Farbmerkmale sind offenbar deutlich zu erkennen für Fische.
Ja.
Und wenn sie aber sozusagen so aussah wie alle anderen Taucher, bei komplett identischer Tauchausrüstung, konnten die Fische das dann nicht mehr unterscheiden.
Mhm.
Aber selbst das finde ich schon sehr beeindruckend.
Ist es, ja.
Ja. Und dann eben auch doch nicht wieder so überraschend. Das ist eben so wieder dieses, wie haben wir das genannt? Das anthropozentrische an uns, dass wir uns immer in den Mittelpunkt stellen und für einzigartig halten.
Mhm.
Aber jemanden zu erkennen, das ist doch jetzt nicht so schwierig, oder?
Mhm.
Ja, sagst denkste. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen bei Tieren. Und zwar gehen wir jetzt mal zu Olga. Ich glaube, sie heißt Olga. Muss sie nur mal erstmal aufkriegen. Jetzt habe ich. Ja.
Olga.
Olga ist eine Elchkuh und lebt in Brandenburg. Und Olga hat die Eigenschaft, über Zäune zu springen.
In die Freiheit.
Genau, in die Freiheit. Sie war gerade mal 17 Stunden im Wildpark in Schorfheide. Da war ich übrigens schon mal mit diesem Wildpark.
Okay.
Da hat sich Elchkuh Olga gedacht, was soll ich hier?
Ja, zu viel
und
Zaun.
Richtig, zu viel Zaun. Und sie ist jetzt seit über 2 Monaten verschwunden und hat gute Chancen zu überleben im Brandenburger Wald und auf der Brandenburger Wiese, auf dem Feld. Und das macht dieses Tier für mich unglaublich sympathisch.
Ja, ist es. Oder? Es ist total. Also eigentlich können sie noch einen Bullen dazu aussetzen, oder? Das wäre doch was.
Ja, könnte man mal machen. Aber das ist jetzt nicht so, dass die Elche nicht auch mal nach Deutschland wandern.
Ja.
Also es gibt in Polen gibt es Elche.
Ja.
Da gibt es ja noch richtig Urwälder, ja, und so Landschaften, gerade so Seenlandschaften in Masuren zum Beispiel, so richtige Seenlandschaften, die bieten Elchen alle Bedingungen, die sie brauchen. Mhm. Ja. Mhm. Und es gibt die Grenze, das ist ja nicht mehr so, dass da überall ein Zaun steht. Ne? Also so sind ja auch die Wölfe zurückgekommen, ne? So einfach durch Wandern. Mhm. Warum sollte Olga nicht einem stattlichen Elchbullen? Ne? Ne? Die ist ja schon selber eine ganz stattliche Erscheinung. Ich meine, die Schulter ist 2 Meter hoch, das ist schon mal heftig. Ne?
Vielleicht will sie auch einfach zurück nach Dänemark.
Meinst du, die ist aus Dänemark?
Ja, sie lebte zuvor im Safari-Park.
Ja, ist ja auch blöd.
In Dänemark.
Ist ja auch blöd. Safari-Park.
Ja, also ist sie eigentlich eine Kuh, ein Tier, ein Elch, der Gefangenschaft dann kennt.
Ja.
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 Wenn es vorher auch schon ein Safari-Park war.
Richtig.
Ja.
Lustigerweise ist es so, dass man tatsächlich nach ihr sucht, aber sie offenbar eine Tarnkappe hat und manchmal auf einem verwackelten Foto auftaucht, aber ansonsten ist sie nicht zu finden.
Die wurden nicht mit GPS geschippt oder so?
Zum Glück nicht.
Nee.
Zum Glück nicht. Also ja. Ich wünsche Olga alles Gute.
Ja, ich auch.
Ich wünsche Olga aus. Ein Leben in Freiheit und
genau.
Wie du sagst, immer so schön in Liebe.
Ja,
ja.
Unbedingt.
Warum sollen nicht auch Elche Liebe brauchen? Ne?
Natürlich.
So. Und ich habe mich ja dieses Mal wirklich mit den Tieren beschäftigt. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsbeitrag. Da muss ich ein bisschen ausholen, damit es auch wirklich wirkt. Ute grinst schon. Ja.
Ich sehe gerade das Foto.
Also es geht um Tschechien. Es geht darum, dass Naturschützer mit der Politik und der Verwaltung darum gerungen haben, einen Damm bauen zu dürfen in einem Sumpfgebiet. Mhm. Besser gesagt, um ein Sumpfgebiet wiederherzustellen. Mhm. Also sogenannte Vernässen. Auch die Diskussion haben wir ja in Deutschland auch, weil Sümpfe sind großartige Kohlenstoffsenken. Mhm. Wenn man sie vernässt, nicht wenn man sie aufmacht und den Torf rausholt, dann ballert man den Kohlenstoff raus. Mhm. Man öffnet die Oberfläche und der Kohlenstoff kann entweichen.
Ja.
Beziehungsweise wird beim Verbrennen des Torfes natürlich auch in die Atmosphäre abgegeben. Aber wenn man Moore vernässt oder nass hält, dann sind sie großartige Kohlenstoffsenken. Und wir brauchen sie auch. Ne? Mhm. Und so eine Diskussion gab es eben auch in einem Park auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Dort fließt der Fluss Klababa durch einen künstlich angelegten Kanal und Naturschützer, Wasserwirtschaftler, Kommunen, Forstbetriebe hatten jahrelang darüber diskutiert, ob und wie der Fluss in seinen natürlichen Lauf zurückversetzt werden könnte. Und das ist eben teuer, so etwas. Und darum kamen sie zu keinem Ergebnis. 1,5 Millionen Euro sollte das kosten. Muss man erstmal haben. Es sei denn, man hat einen Biber. Denn der Biber hat den Damm gebaut.
Einfach machen.
Und einfach umsonst.
Ja.
Man muss sich das mal vorstellen, der schreibt keine Rechnung.
Nein.
Das ist wie die Sonne, die schreibt auch keine Rechnung für den Strom, den wir aus ihr entnehmen. Genau, der Biber hat diesen Damm gebaut und diese Leute schätzen halt die Ersparnis auf umgerechnet mit bis zu 1,2 Millionen Euro. Ich kann mir das Projekt erweitert vorstellen.
Ja, jetzt wird die Biberzucht nochmal animiert werden wahrscheinlich und die Biber werden nochmal vermehrt in die Landschaft gehen.
Genau, ich möchte hier einen Aufruf starten, liebe Biber.
Ja.
Baut doch bitte mal noch ein paar Dämme mehr, damit vielleicht die Oder ein bisschen anders wieder zum Fließen kommt und sauberer ist oder andere. Mhm. Ich weiß, wir haben euch ausgerottet, liebe Biber.
Ja.
Und das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid und ich bin so umso mehr froh, dass ihr wieder da seid, wie viele andere Tiere auch, die wieder aufgetaucht sind. Mhm. und dass ihr uns helft. Das finde ich großartig.
Cooler Auftrag, ja.
Cool, oder?
Danke dafür.
Also, die Beschäftigung mit den Tieren lässt mich immer hoffen. Und lässt mich über solche Konzepte wie Tierparks oder Zoos nachdenken. Ja, genau.
Ich brauche sowas nicht.
Ja.
Also vielleicht artenschutztechnisch irgendwie, aber wenn wir einfach auch aufhören, diese Tiere abzuschlachten, diese Tiere zu jagen, dürfen sie sich ganz natürlich selbst erhalten. Ne? Und ich brauche keinen Zoo, ich brauche keinen Tierpark, ich brauche kein Aquarium. Brauche ich nicht.
Ich auch nicht.
Nee. Tja.
So, sind wir durch?
Sind wir.
Ja, ich weiß gar nicht, wo wir in der Zeit geblieben sind, aber...
Weggequatscht.
Och, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, das war doch aber nett, oder?
Ja, das war, fand ich gut. So ein nettes Pläuschen in deiner Küche mit leckeren Brötchen, wunderbar gefüllt mit Putenhack.
Brötchen? Ich würde dazu Blätterteigteilchen sagen, oder?
Ja, sie sehen hier aus wie Brötchen. Ja, es sind keine Brötchen, es sind Blätterteigteilchen. Okay, es sieht von hier aus wie Brötchen. Es sind keine, aber...
Es wird ein Beweisfoto in den Shownotes geben.
Vielleicht lassen wir nur eins übrig.
Genau.
Ja, also sie waren wirklich köstlich.
Ja, also ihr seht, es gibt abseits von Wahlen, abseits von Aufregungen, abseits von den Dingen, die einem schon auf der Seele liegen können, auch immer noch Sachen, Nachrichten, Geschehnisse, die einen Freude machen können. Und Ute würde sagen, alles Liebe.
Alles Liebe für die Welt und überhaupt.
Ja. So, ihr Lieben, ihr findet wie immer alle Informationen in unseren Shownotes. Ihr könnt uns gerne wie Nadine und wie Jochen und so weiter, ihr alle schreibt uns, wenn euch was interessiert, wenn ihr etwas unvollständig findet. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt oder euch eine Freude machen wollt, schreibt uns gern.
Immer wieder, gerne.
Genau, ihr unterstützt uns gern. Ihr findet unsere Unterstützungsmöglichkeiten auf unserer Website erwachsen-podcast.de. Ihr könnt bei Twitter, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns erreichen wollt, erreicht ihr uns. Und dann bin ich jetzt dran zu sagen, das war sie. Episode 32.
Es sei denn, du hast noch einen Gruß zu verteilen.
Ach, du heute.
Das mache ich heute mal. Ich sende einen Gruß raus in die Welt an Giuseppe aus Oldenburg.
Genau, dann grüße ich Nadine, die uns gefragt hat, was mit dem Immunsystem ist. Schöne Grüße an Nadine. Also, das war sie, Episode 32 von Erwachsenen, der Podcast vom 23. Februar.
Ja.
Ich habe mir großen Spaß gehabt, Ute.
Ich auch. Danke, es war sehr unterhaltsam, lehrreich.
Ja. Ich danke dir.
Danke auch.
Macht's gut da draußen. Tschüss.
Ciao, ciao.